aus dem Ende des Römerbriefes nur einen einzigen Vers als Predigtext hören. Ich lese Römer 16, den Vers 22. Der Predigtext heute lautet: Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Also kurz, das lese ich nochmal. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns an diesem Sonntag dieses Wort schenkst für unser Leben. Dass du uns durch dieses Wort ansprechen willst und wirst, und dass du an jeden, der zu kommen ist, der zuhört, begegnen wirst. Aber dass wir den Segen dieses Wortes spüren und erleben können für unser Leben, dazu brauchen wir deine Hilfe, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander inständig bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich Sie vor drei Tagen gefragt hätte, bevor Sie den Predigtzettel vielleicht zu Beginn des Gottesdienstes gelesen haben, kennen Sie Tertius? Werden vermutlich die meisten von Ihnen so ein bisschen nachdenklich am Kopf gekratzt. Diejenigen, die Helgoland lieb haben, die hätten jetzt vielleicht gesagt, naja, das ist doch diese berühmte Sandbank vor der großen Insel nördlich an der Nordsee, aber auf den Tertius, den ich meine, wäre vermutlich so schnell keiner gekommen. Aber diesen Tertius möchte ich Ihnen jetzt ein Stück weit näher bringen, denn dieser Tertius ist der Schreiber des Römerbriefes. Hoppla, werden Sie jetzt vielleicht sagen, bringt der Latze da eine neue Lehre oder habe ich im Konfirmandenunterricht damals nicht richtig aufgepasst? Ich dachte immer, der Römerbrief, den hätte der Paulus geschrieben. Nun, das ist beides richtig, nur muss man das genau zuordnen. Paulus, der hat den Brief diktiert. Er hat ihn konzipiert. Ich denke auch, dass er an der einen oder anderen Stelle korrigiert hat. Aber derjenige, der sich dort hingesetzt hat, damals an dem Papyrus mit dem Gänsekiel oder mit dem Stückchen und das alles zu Papier gebracht hat, in mühevoller Kleinstarbeit, das ist der Tertius. Dieser Tertius, der macht es auch deutlich. Zum Schluss des Briefes steht das hier. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Wir wissen nicht so besonders viel über diesen Tertius. Wir haben im Grunde genommen nicht mehr Informationen als eben diese wenige Worte am Schluss des Römerbriefes. Und man fragt sich tatsächlich beim flüchtigen Drüberlesen, wie konnte Gott das denn zulassen, dass dieser Vers in der Bibel steht? Und das so gar nichts halb, wenn man so die gewaltigen Kapitel des Römerbriefes gelesen hat, das von Theologie und Dogmatik tropft, da kann man einfach immer nur die Ohren aufspannen, das ist was Großartiges und dann sowas Banales, Nebensächliches. Ich, Tertius, ich den Brief geschrieben habe, so nach dem Motto, der haut sich noch auf die Schulter, wenn sich noch über oben mal die grüße euch im Herrn, nicht so ein persönlicher Gruß. Was soll das denn? Aber liebe Brüder und Schwestern, dieser vermeintlich nebensächliche Einschub, dieses vermeintlich unbedeutende Verslein, es enthält ganz viel Evangelium, es enthält ganz viel biblische Botschaft in Miniaturform. Aber das erschließt sich uns dann, wenn wir das eine sehen, was der schreibt, nämlich, dass er in dem Herrn ist. In dem Herrn. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir aus diesem Vers wirklich Evangelium in Reinform kriegen. Das wollen wir heute sehen in dieser Predigt. Denn in diesem Tertius ist es nicht wichtig, dass er schreibt von seiner Gesundheit, nicht von seinem Arbeitgeber, bei dem er Lohn und Brot steht, nicht von seinem Wohlstand, von seinem Glück, nicht von seiner Familie, nicht von sonst irgendetwas. Seine Priorität, die er den Römern entgegenbringt,
Das heißt, wer in dem Herrn ist, der ist er. Ich habe das gerade schon gesagt, im Einführung zur Predigt. Wir wissen gar nicht viel von diesem Vers zu tun. Er hat Römer einen Brief geschrieben, er ist im Herrn und wir kennen seinen Namen. Wenn man diesen Namen liest, Tertius, dann ist man auch schnell drüber weg. Wenn man sich ein bisschen auskennt in der Antike, dann weiß man, was dieser Name bedeutet. Denn Tertius war ein No-Name. Tertius heißt einfach der Dritte. Eine lateinische Zahl. Und aus diesem Namen spricht nicht mehr als die bloße Menschenverachtung der damaligen gesellschaftlichen Systeme. Tertius war ein reiner Sklavenname. Und die Sklaven galten damals nicht als Menschen. Die wurden durchnummeriert von ihren Herren. Die gaben denen übrigens die Namen, nicht die Eltern, die Sklavenhalter. Und um die besser auseinanderzuhalten, erster, zweiter, dritter, vierter. Primus, Secundus, Tertius, Quartus, so waren die lateinischen Bezeichnungen. Dieser Name, den wir hier sehen, ist die bloße Menschenverachtung. Ein Mensch, der eine reine Nummer ist, in dem Haus, wo er leben muss. Er ist nur der Dritte, er ist ein Sklave. Übrigens überall da, wo Menschen zu Nummern werden, geht es menschenverachtend zu und ist es schlecht für Menschen. Sei es im Gefängnis, bei der Nummer wird, oder im KZ, damals die Häftlinge auf die Unterarme, die Nummern tätowiert bekamen. Aber am schlimmsten ist es, wenn man einfach nur noch eine Nummer ist, und das war der Tertius, er war der Dritte. Gesellschaftlich ein Nichts, ein No-Name, nach den damaligen Maßstäben ein Nichtmensch, austauschbar, missbrauchbar, verkaufbar, ausnutzbar. Das war dieser Tertius. Das wissen wir aus diesem Namen, aus diesem Sklavennamen. Aber dieser No-Name, der damals keine Rechte hat, der stellt sich auf einmal mit breiter Brust hin und fügt in den Römerbrief das ein. Er sagt auf einmal, ich habe das eben vorgelesen und ich habe zweimal dieses Ich betont. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Er ist im Herrn. Und deshalb ist er wer. Auch wenn er nur Sklave ist nach den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen. Er ist wer, weil er zu Jesus Christus gehört. Und wer zu Jesus Christus gehört, wer im Herrn ist, der ist wer. Auch wenn er arbeitslos, beschieden, kränklich, hässlich, alt und sonst was ist. Wer in Jesus Christus ist, der ist wer. Und wer wer ist, der lernt auch ich zu sagen. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe. Den Gott bei seinem Namen gerufen hat und wer diesen Ruf Gottes in Jesus Christus gehört und angenommen hat und deshalb im Herrn ist, der kann auch zu seinem Namen stehen, denn er hat eine Identität. Er ist wer, wenn er im Herrn ist. Und das ist was ganz Wichtiges, gerade in der heutigen Zeit, gerade angesichts von Gender Mainstream, wo uns politisch gewollt eingeredet wird, dass wir eigentlich gar keine Individuen, Persönlichkeiten als solche sind, sondern so gleich gemacht werden. Das ist wichtig angesichts der Humangenetik. Forscher sind heute in der Lage, Menschen zu klonen. Wir wissen nicht, ob sie schon getan haben oder noch machen werden. Sie werden es irgendwann machen. Und irgendwann, in 30, 40, 50 Jahren, soll der Herr bis dahin nicht wiedergekommen ist, werden die ersten Menschen hier in diesem Gotteshaus sitzen, die nicht mehr aus der Liebe von Mann und Frau entstanden sind, sondern wo Menschen andere Menschen geklont haben, wo sie einfach hingegangen sind und haben aus wissenschaftlicher Neugier und Interesse Menschen hergestellt, auch als nur. Da werden, das ist ganz logisch, Identitätskrisen entstehen, wenn Sie vorstellen, wenn Sie so als Klon hier sitzen würden, ich habe gar keine Mutter, keinen Vater, ich kann meinen Wissenschaftler benennen, ich kann das die Labornummer benennen, ich bin die Nummer in diesem Experiment. Wer bin ich denn? Auch das wird nicht schlimm sein für diese Menschen. Wir sind dann jemand, wenn wir in Christus Jesus sind. Ganz gleich, wo wir herkommen, wovon wir abstammen, was unsere Geschichte ist, wie viel Geld wir verdienen oder wie gesund wir sind. Wir sind wir, wenn wir im Herzen sind. Und das ist das Allerwichtigste. Wichtig ist das für dich? Für deine Minderwertigkeit, für deine Identitätskrise, die du vielleicht hattest oder vielleicht auch momentan hast, wo du dich vielleicht schämst und dich nicht vollwertig fühlst in dieser Gesellschaft, zu Recht oder zu Unrecht, weil du irgendwelche Diskriminierung oder sonst was erfahren hast oder weil du dich vielleicht selber falsch einschätzt. Wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du leer. Die Würde des Menschen, deine Würde, hängt in keinster Weise von deinem Elternhaus, von deiner Herkunft, deinem Beruf, deinem Auto, deinem körperlichen Leistungsfähigkeiten oder. Hängt einzig und allein nur davon ab, dass du in Jesus Christus bist. Wer in Jesus Christus ist, der ist wer? Der ist Teil am lebendigen Gott. Der bekommt ewiges Leben. Ist das so andersrum, wie Jesus nicht hat? Wer nicht im Herrn ist, der ist niemand. Ganz gleich, was er in dieser Welt erreicht hat. Wer in Jesus Christus ist, der ist wer? Und das darf ich dir als erstes zusprechen aus diesem Vers. So wie der Tertius wer war. So bist du jemand, wenn du im Herrn bist. Wer im Herrn ist, der ist wer. Das Zweite, wer im Herrn ist, der bringt sich ein. Der Römerbrief hat insgesamt 434 Verse. 433 gehören dem Paulus. Einer gehört ganz allein dem Tertius. Sich eingebracht im wahrsten Sinne des Wortes, hat sich so reingeschoben, nicht so reingemogelt in den Text, wenn Sie das 16. Kapitel mal lesen werden, übrigens den Römerbrief gibt es als Hausaufgabe für die nächste Woche, wenn Sie am Ende der nächsten Woche lesen, er ist wie so reingeschoben. Er bringt sich ein, aber nicht nur mit diesem Einwurf, dass er da einen Gruß ausdrückt. Nein, er bringt sich auch ein mit seinen Gaben. Er bringt sich ein mit seinen Gaben. Wir wissen nicht viel von diesem Tertius, aber das, was wir schon wissen aus diesem kurzen Predigtvers, ist, dass dieser Tertius lesen und schreiben konnte. Naja, werden wir jetzt vielleicht so sagen, so etwas Besonderes ist das ja nicht, das können wir ja, Gott sei Dank, auch alle. Aber damals in der Antike war das anders. Lesen und Schreiben, das war etwas, hatte man ein Alleinstellungsmerkmal, das konnten ganz wenige. Die meisten waren Analphabeten. Lesen und Schreiben, das war ein Kunsthandwerk. Das war in der Antike ein Berufsstand, zu dem man ausgebildet werden musste. Wir wissen nicht, woher Tertius lesen und schreiben konnte. Die Vermutung liegt nahe, dass sein Sklavenhalter ihn hat ausbilden lassen, um eben mit seiner Schreibkunst Geld zu verdienen. Vielleicht hatte sein Sklavenhalter eine Schreibschule oder war irgendwie Notar oder Politiker, keine Ahnung. Aber Tertius konnte etwas. Er konnte lesen und schreiben. Die schrieben damals auf diesen Papyri, die hatten noch keine Blätter, noch keinen Computer wie wir, sondern aus dem Papyrusbaum gewonnene Fragmente Papyri, darauf schrieben die. Das war sehr umständlich. Mit so einem gänsegiebigen Stöckchen, mit der Tinte, jeden Buchstaben einzeln. Man musste vorher berechnen, wie lange wird der Text werden, wie kriege ich das hin. Dann wurden die Papyri zusammengeklebt und die wurden dann auf eine Rolle gelegt. Das sind meistens auch viele Bücher, die Buchrollen. Das war ganz aufwendig. Das musste man können. Das war ein Handwerk. Und dieses Handwerk beherrscht der Tertius. Und diese Gabe bringt er ins Reich Gottes ein. Das schreibt er auch hier nicht, der ich diesen Brief geschrieben habe. Das steht nicht umsonst in der Bibel. Wir sollen daran lernen, dass Tertius mit dem, was er war, konnte und hatte, sich eingebracht hat ins Reich Gottes. Paulus hat diktiert. Paulus hat die geniale Konzeption durch den Heiligen Geist in seinem Kopf kommt. Aber er brauchte ein Werkzeug, durch das dieser Brief geschrieben werden konnte. Und das war eben der Tertius. Und er bringt sich bereitwillig in diese Arbeit ein. Ich habe zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, dass wir in der Bibelstunde über den Römerbrief als Ganzes jetzt gesprochen haben. Und in einer der Stunden haben wir über Römer 12 gesprochen. Und in Römer 12 geht es um dieses berühmte Leibbeispiel, die mich ja auch immer wieder von dieser Kanzel sprechen. Dass Paulus da der Gemeinde in Rom zuruft, nicht, wenn wir in Christus sind, wenn wir im Herrn sind, dann haben wir eine Funktion am Leib Christi. Und dass die Funktionen ganz unterschiedlich sind. Wir vergleichen das, sagt am Leib, da gibt es Ohren, da gibt es Nasen, da gibt es die Magen, die Füße, die Hände. Macht das ganz plastisch. Wichtig ist nur, dass jedes Glied am Leib Christi seine Funktion ausübt. Und nachdem beim ersten Punkt der Predigt das zusprechend hören durfte, wie sind wir denn, wenn Christus sind, und jetzt wieder der Anspruch. Wie sieht es eigentlich mit deinem Einbringen ins Reich Gottes an? Du bist wieder Leib Jesu Christi, wenn du wiedergeboren bist, wenn du den Herrn angenommen hast, wenn du ihn bekennst. Die Frage ist, was bist du eigentlich für ein Teil am Leib Christi? Bringst du dich in und an den Leib ein? Wir wissen, dass der Leib ist defizitär, wenn nicht die Glieder miteinander zusammen funktionieren, so wie der Römerbrief nicht richtig funktioniert hätte, wenn da nicht der Terz das geschrieben hätte mit seinen vermeintlich so unwichtigen Farben. Was sind deine Farben, die Gott dir gegeben hat, und wie bringst du dich ein ins Reich Gottes? Ich sage das so ganz offen und ehrlich hier von der Kanzel in dieser Gemeinde. Unsere Gemeinde in St. Martini, die leidet daran, dass nur wenige, die in Christus Jesus sind, ihre Gaben einbringen. Wir haben viele, Gott sei Dank, die im Herrn sind. Aber ganz viele sind so träge, und das gehört immer zu, zerbrechend. So wie euch um euren Garten kümmert, um euer Auto, so kümmert euch auch um den Leib Christi und das, was ihr zu tun habt. Denn wenn ihr im Herrn seid, dann habt ihr euch einzubringen. Übrigens, das gilt als allererstes für euren Pastor. Er muss auch immer wieder brennend sein, muss ja auch immer wieder einbringen. Aber nicht nur wir, alle miteinander. Jeder von uns hat eine Gabe. Es würde keiner sagen, ja, ich doch nicht. Der No-Name Tertius, der gar nichts gewollt hat, hat eine wichtige Aufgabe. Du hast auch eine wichtige Aufgabe. Und uns ist meine feste Überzeugung. Jeder von uns lebt genau nur so lange, wie er eine vorherbestimmte Aufgabe vom Herrn hat. Wenn das irgendwann abgelaufen ist, wenn der Herr keine Verwendung für uns mehr in seinem Reich hat, dann ruft er uns ab, dann war es das eben. Euer Problem, solange der Herr mich braucht, solange es gut sein wird, dass ich lebe, werde ich leben. Wenn er es nicht mit der Mitte mich abruft, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber solange ich lebe, weiß ich, dass ich eine Aufgabe habe, dass ich wieder bleibsam darf. Ich habe immer unterschiedliche Funktionen und Aufgaben gehabt. Als ich nun mal zum Glauben kam, durfte ich Umschau machen. Dann war ich wieder da, war ich vor einer Gemeinde im Siegerland, jetzt bin ich hier und irgendwann in den Herrn genommen, weil jetzt bin ich anderswo Aufgaben habe. Aber egal wann und wo, ich habe immer, solange ich lebe, eine Aufgabe am Leib Christi. Wer im Herrn ist, der bringt sich ein. Wie bringst du dich in und an den Leib Christi ein? Ein drittes. Was in dem Herrn geschieht, das wird was. Der Tertius ist will, der Tertius bringt sich ein und das, was der Tertius tut, das wird was. So ist das mit allem, was im Herrn geschieht, das wird was. Wissen Sie, was der Römerbrief ist? Der Römerbrief ist die bedeutendste Schrift des wichtigsten Buches der Weltgeschichte. Nächste Woche den Römerbrief lest, dann werdet ihr Anteil an dieser bedeutendsten Schrift vom wichtigsten Buch bekommen. Dass die Bibel das wichtigste Buch zeigt, die als Christ, das sagen alle Menschen, die da denken kann, aber es gibt nichts, was prägender ist in dieser Welt. Es ist also das meistgedruckte Buch und das Wirkungsgeschichtliche. Jetzt mal weg von allem Geistlichen rein, was in dieser Welt passiert ist. Bertolt Brecht, Atheist, ist gefragt worden, was ist das bedeutendste Buch, das sie je gelesen haben? Die Bibel. Das ist gut, wenn Leute von außen, die nicht Christen sind, sowas bestätigen. Und wenn man Luther gefragt hätte, was ist denn das bedeutendste Buch der Bibel? Die bedeutendste Schrift, der sofort gesagt hat, kein anderes Buch der Bibel hat kirchengeschichtlich solche Wirkungen gehabt wie der Römerbrief. Kein anderes, kein Evangelium, nicht die 10 Gebote, nichts, kein anderes Buch wie der Römerbrief. Die Bekehrung des großen lateinischen Kirchenvaters Augustin. Augustin hat etwa so um 380 gelebt. Das war jemand, der war noch Afrika geboren, ist dann radikal geworden, hat in Mailand gelebt, ein brillanter Gegner, der Mann, der alles gesucht. War es ein Neuplatonismus zu Hause, ein Manichäismus, er fand nichts, er war verzweifelt. Saß in seinem totalen religiösen Elend und ist bei einem Freund in einer Villa in Mailand, läuft raus, steht im Garten und dann hört eine Stimme, die sagt zu ihm: Nimm Lies, tolle Legge, auf Lateinisch, tolle Legge, nimm Lies. Er hat eine Bibel vor sich, er liest Römer 13. Augustin liest Römer 13, Vers 13. Da heißt es, zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Er liest dieses Wort und sagt das vielleicht nicht so viel, aber Augustin liest das und Das bezeugt er später in seinen Bekenntnissen. Als er das gelesen hat, da leuchtet das erste Mal in seinem Leben das Licht des Evangeliums in sein Leben hinein. Und dann wird er zum bedeutendsten Kirchenvater der ersten 1000 Jahre Kirchengeschichte. Durch ein Wort des Römerbriefes. Martin Luther, 1505, war ein Mönch geworden. Hatte sich nicht bekehrt, hatte nur weil er einer Hütte eine Bewahrung erfahren hatte, Gott sein Leben überblieben. Aber war noch lange kein Christ. Und hat immer wieder gehadert als Mönch, er war ja schwarzer Augustiner, damit wie kann er Gott Gerechtigkeit geben? Er war der Mönch in diesem strengen Bußorden, der die strengste Bußzucht hat und all seine Väter, die Mönchsväter, haben gesagt, du musst weniger tun, du machst dich verrückt. Er hat leibhaftig mit dem Teufel gelebt, der war verzweifelt. Der Mann war fix und fertig, der stand so ein Stück vom Selbstmord, weil er an diesem Gott behadert hatte. Der hat die ganze Bibel bekannt, der war mittlerweile Professor für biblische Theologie in Wittenberg geworden. 1513 übersetzte er den Römerbrief in tiefster Verzweiflung. Ich muss er vorher noch halten, diesen Römerbrief übersetzt ihn. Und übersetzt Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst, aber ebenso die Griechen, dann heißt es, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die von Gott gilt, welche kommt aus Glauben im Glauben. Und übersetzt das im Griechischen, dieses Gerechtigkeit Gottes, das heißt die Paiosynetuktio im Griechischen. Und erkennt, die Gerechtigkeit Gottes ist nicht das, was ich Gott bringen muss als kleines Menschlein. Nein, die Gerechtigkeit Gottes ist das, was Gott mir schenkt. Und das ist wie eine Zentnerlast, die von ihm abfällt. Das ist ein Turmerlebnis, weil er in einem Turm dort das übersetzt. Da knallt das Evangelium mit dem Römerbrief in ihn hinein. Und da wird er befreit. Das sind Ketten, die von ihm wegspringen. Der ist frei. Das ist ein Durchbruch. Und es wird keine Reformation geben in Deutschland, so wie wir sie gekannt haben. Wenn dieses nicht geschehen wäre, wenn Luther nicht in diesem Moment an dieser Stelle des Römerbriefes das gelesen hätte. Und 50 Jahre später, John Wesley, der Vater der Methodisten, der liest das Vorwort von Luther zu der Vorlesung seines Römerbriefes. Das Vorwort, wo genau das geschrieben ist. Der liest das und Wesley bekehrt sich genau aufgrund des Vorwortes, das Luther geschrieben hat, über den Römerbrief. Karl Barth, 1919, 100 Jahre lang ist die evangelische Kirche in Deutschland schnitter kaputt. Die liberale Theologie in der Nachfolge Steiermachers hat alles kaputt gemacht. Da ist nichts mehr, keine Lebendigkeit. Und dann schreibt Barth das wichtigste theologische Buch des letzten Jahrhunderts, das 1919. Kommentar zum Römerbrief. Das kann man ihm in einem Schlag durch die dialektische Theologie, so sagen wir das heraus. Wahnsinn, das bedeutendste Buch, aber über die wichtigste Schrift der Bibel in Römerbrief. Weil er so gehaltvoll ist. Ganz viele Sternstunden der Kirchengeschichte haben mit Worten und Texten gerade aus dem Römerbrief zu tun. Ich könnte Ihnen noch einiges mehr erzählen. Wir haben es ja im letzten Vierteljahr auch erlebt bei uns in der Bibelstunde. Auch wir sind gesegnet worden durch Worte aus dem Römerbrief. Hat sie geschrieben. Tertius, the no name, einer, der seine Gaben einbringt. Dann stelle ich mir vor, wie ist das gewesen? Wie ist das praktisch gewesen? Wie hat er geschrieben? Der Paulus ist ja nicht nachher gekommen und hat gesagt: So, Tertius, jetzt mal hingesetzt, alles schön sauber geputzt, jetzt sind jetzt mal 20 Kerzen an, wir schreiben jetzt das Buch, das ist die wichtigste Schrift der Welt mit. Paulus schreibt den Römerbrief, anders als bei anderen Briefen, als ein Gelegenheitsschreiben. Er will A, Geld haben in Rom und B, will er eine gute Reputation, damit er weitermachen kann in Spanien mit seiner Mission. Das ist so ein Gelegenheitsschreiben. Da steckt von der Genese, von dem Grund her erstmal gar nichts Riesengroßes drin. Viele der Briefe merken, Mensch, das ist ja eher so ein Gelegenheitsschreiben. Ich weiß nicht, wie der Tertius sich gefühlt hat, als der Paulus zu ihm gekommen ist und hat gesagt: Du, wir müssen jetzt mal einen Brief schreiben. Das wird ein bisschen länger, du musst mal ein paar mehr Papiere. Vielleicht hat er das abends gemacht, nachdem er schon den ganzen Tag geschrieben hat. Vielleicht hat er schon Sehnenscheidentzündung gehabt, hat von vielen Schreiben. Jetzt kommt noch der Paulus, wenn auch noch mal nicht. Ich weiß nicht, wie begeistert er herangekommen ist. Vielleicht hat auch die Frau von Tertius gemeckert, nicht, weil für die bisschen Zeit, was sie hatten, jetzt war auch mit dem Paulus. Ich weiß nicht, was gewesen ist. Ich weiß nur eins. Er hat sich zur Verfügung gestellt. Und ich weiß auch eins. Tertius hat nicht überblickt, was er da macht. Was er für Briefe sonst noch geschrieben hat für Paulus. Ich weiß nur, den einen hat er geschrieben. Aber was aus diesem Brief geworden ist, ist gigantisch. Der Platz ist jetzt in der Ewigkeit bei unserem Herrn. Und er auf das guckt, wo er sagt, boy, so hat das begonnen. Und so eine Auswirkung. Und ich war dabei, die Wirkung des Römerbriefs ist ja nicht durch Tertius, sondern durch den Heiligen Geist. Aber er war am Reich Gottes vorbei. Er hat dabei. Er hat es als erstes zu Papier gebracht. Er ist vermeintlich ein König in schlichten Job, wo er vielleicht gestöhnt hat und geklappt hat, aber hat es gemacht. Das ist ja das, was da passiert ist. Das ist so ähnlich wie mit dieser Geschichte mit der Entstehung eines tropischen Wirbelsturms. Der kann entstehen, wenn hier bei uns in Deutschland ein Schmetterling und eine Schwalbe mit den Flügeln schlägt nicht und dann so Winterwirbelung kommt, die werden immer größer und irgendwann in Hawaii, wenn das immer größer ist, dann trumpft und dann zerbricht ganze Häuser und reißt Bäume aus. So, und nachdem dann sehen wir das mit dem, was dieser Tertius gemacht hat. Das ist was geworden, weil das im Herrn getan hat. Im Reich Gottes, liebe Brüder und Schwestern, entstehen die ganz großen Dinge. Immer durch kleine, gewöhnliche Gebete und Dienste. Und die sehen manchmal so mickrig und dürftig aus. Und wir denken manchmal, das hat schon gar keinen Wert mehr. Aber es hat Ewigkeitsbedeutung. Nur wir überblicken das nicht. Wichtig ist nur eins, dass wenn wir im Herrn sind und im Herrn treu tätig sind, dann wird es was. Ob wir es sehen oder nicht. Nochmal, Tertius hat nichts mitbekommen von der Wirkkraft seiner Tätigkeit. Und vielleicht hat er auch gedacht, wofür ist mein Leben überhaupt gut? Vielleicht hat er immer noch Probleme gehabt und Depressionen als Nachfolger Jesu Christi. Wir können an ihm lernen, 2000 Jahre später, dass das, was im Herrn geschieht, das ist nicht vergeblich. Und das ist mir im Lesen dieses Verses nochmal neu ganz groß geworden für meinen Dienst. Das tut alles ein toller Job. Wunderbar. Aber jetzt auch mal Krisen und Zweifel und der Widersacher klopft an die Tür. Und manchmal denkt man auch, meine Güte, das war wert. Warum bist du nicht so wie Großverkündiger? Warum ist das nicht so? Und dann ärgert man sich. Und dann denkt man manchmal. Und dann kommt Gott mit so einem Wort. Und dann wird das neu deutlich. Und jetzt bleibt ich irgendwas verstehe. Wichtig für meinen Dienst ist nur eins. Das ist treu in dem Herrn geschieht. Und ich bin ganz neu fröhlich und gestärkt an meinem Dienst. Und ich möchte dir und Ihnen das auch zusprechen. Für deinen und ihren Dienst. Was in dem Herrn geschieht, das ist was. Das darf der Mut sein für die Stelle im Reich Gottes, wo du momentan tätig bist, für deinen Gebetsdienst, für deinen Dienst in der Jüngerschaft, was immer du machst. Wenn es im Herrn geschieht, das ist was. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Römerbriefe gelobt. Viele andere wunderbare Bücher in der Bibel, unter anderem den Korintherbrief, muss ich jetzt auch. Im Korintherbrief steht für mich das wichtigste Kapitel der Bibel, wenn man nicht persönlich auf das 15. Kapitel. Und am Schluss des 15. Kapitels steht der letzte Vers. Mit dem möchte ich diese Predigt schließen. Denn da macht Paulus das in einem anderen Brief nochmal bedeutsam, was es heißt, im Herrn sein, dass man im Herrn sind, dass man so Arbeit nicht vergeblich ist. Er schreibt dann erst im Korintherbrief, 15. Kapitel: Darum, meine lieben Brüder, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Jetzt uns nochmal. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wer in dem Herrn ist, der ist wer. Wer in dem Herrn ist, der bringt sich ein. Was in dem Herrn